Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Armut in Deutschland ist weit verbreitet und das Bemühen, Armut zu verringern, ist seit Jahren nicht von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil, Armut wird ein immer größeres Problem in unserer Gesellschaft. Diese Ansicht ist das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das wollen wir uns genauer anschauen, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Debatte im Bundestag über den Arbeits- und Sozialetat eingehen, auch den Gesundheitsetat beleuchten und den neuen IFO-Konjunkturindex vorstellen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir, es war gerade schon Thema in den Nachrichten, nach Brüssel und das Treffen der Energieminister der EU-Staaten, die sich das Ziel gesetzt haben, die europaweit hohen Energiepreise zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind mehrere Vorschläge im Gespräch. Vieles wird kontrovers diskutiert und genau darüber reden wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Klaus Remme. Herr Remme, vorweg noch einmal grundsätzlich, um den Überblick zu behalten, mit welchen Ideen beschäftigen sich die Energieminister?
Ja, nicht ganz einfach, diesen Überblick herzustellen, denn es ist bereits das 10. Mal, dass die Energieminister in diesem Jahr zusammengesessen haben und es sind wirklich unterschiedliche Meinungen, die hier aufeinander prallen, das alles infolge des Krieges in der Ukraine. Der Ratsvorsitzende in diesem Fall, der tschechische stellvertretende Ministerpräsident Josef Sikela, hat die Beratungen heute geleitet. Sie sind vor einer guten halben Stunde mit einer Pressekonferenz zu Ende gegangen. Es ging um Themen, die man möglicherweise zum einen mit dem Stichwort Solidarität zusammenfassen kann. Da geht es um den gemeinsamen Einkauf von Gas im Frühjahr, wenn die Speicher wieder gefüllt werden müssen. Da geht es um verpflichtende Maßnahmen zur Solidarität, wenn Nachbarn in eine Gasmangellage kommen. Da geht es um den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren und um ein Thema, das uns alle seit Tagen beschäftigt, nämlich den Gaspreisdeckel.
Fangen wir doch mal mit dem Positiven an. In welchem Bereich zeichnet sich eine Einigung ab? Gibt es das, einen gemeinsamen Nenner?
Ja, sowohl die zuständige Kommissarin Simpson wie auch Sikela in der Pressekonferenz betonten sich, diese positive Seite herauszustellen. Und ich will mal kurz sagen, wie Sikela das formulierte.
We are not opening the champagne yet, but put the bottle in the fridge.
Also, wir werden die Champagnerflasche nicht öffnen, sondern haben sie zunächst mal in den Kühlschrank gestellt, sagte er. Will sagen, es sind heute keine Entscheidungen getroffen worden, selbst in den Bereichen, in denen man sich weitgehend einig war, sondern es haben einige Staaten darauf gedrungen, Beschlüsse hier nur zusammen als Paket alles zusammenzufassen. Und das wird dann, wenn überhaupt, möglicherweise bei der nächsten Sitzung am 13. Dezember der Fall sein. Einig ist man sich demnach bei diesen Themen, die ich nannte, gemeinsamer Einkauf, verpflichtende Hilfe bei Gasmangellage anderer und beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Staatssekretär Sven Giegold hat diese Frage in seinem Statement herausgestellt und die konkreten Verbesserungen genannt.
Genehmigungsverfahren für Repowering bei Windanlagen werden drastisch verkürzt. Photovoltaikanlagen werden mehr oder weniger unverzüglich genehmigt, wenn sie an Gebäuden festgemacht sind. Wärmepumpen, auch große Wärmepumpen bis 50 Megawatt, brauchen auch bei unterirdischen Installationen nur noch maximal 3 Monate Genehmigungsfrist, im Normalfall eher 1 Monat.
Also das sind die Ergebnisse der Fragen, die weitgehend im Konsens beantwortet werden konnten, Herr Hetzke.
Soweit also die Verbesserungen. Wo hakt es denn jetzt und warum hakt es, an welchen Bereichen, welche unterschiedlichen Ansichten prallen da aufeinander?
Na, die beiden Fronten sind nach wie vor unverändert und sie sind etwa gleich stark. Viele Länder haben Angst vor einem Gaspreisdeckel, weil so die Befürchtung, die zentrale Versorgungssicherheit gefährdet sein könnten. Mit anderen Worten, LNG-Tanker könnten weg von den europäischen Küsten andere Märkte ansteuern und andere sagen, wir müssen diese Preise runterbringen. Diese Befürchtungen sind unbegründet, man kann ihnen entgegenwirken. Und deshalb muss ein realistischer Preisdeckel her und nicht ein Deckel, wie ihn die Kommission vorgeschlagen hat, so hoch, 275 Euro pro Megawattstunde über 2 Wochen, dass dieser Deckel nicht einmal im August als die Preise eben in die Höhe schossen, aktiviert worden wäre. Hier ist man nicht weitergekommen, hier wird weitergearbeitet. Wie gesagt, am 13., so wie Sven Giegold es formulierte, soll die Zeit sein für ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Klaus Remme über das Treffen der Energieminister der EU-Staaten. Um finanzielle Hilfen über die Energiekosten hinaus geht es auch weiterhin im politischen Berlin. So heute unter anderem während der Debatte über den Arbeits- und Sozialetat, den größten Posten im Bundeshaushalt. Und hierbei kam natürlich auch die Reform des Hartz-IV-Systems zur Sprache, nachdem dazu im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ein Kompromiss gefunden wurde zu den unterschiedlichen Ansichten von Bundesregierung und Union. Aus Berlin berichtet Kai Küstner.
Wer geglaubt hatte, mit der Einigung von Ampel und Union zum Bürgergeld würde ein Hauch von großer Koalition den Bundestag durchwehen und die Debatte ausschließlich von Harmonie geprägt sein, sah sich getäuscht. Zwar bekundete SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil:
Nach vielen Jahren der polarisierten Debatte um das System der Grundsicherung Hartz IV und gerade nach den letzten Wochen bietet dieser Weg, den wir gemeinsam gefunden haben, die Chance, eine gesellschaftliche Polarisierung zu entgiften.
Doch den einen oder anderen Seitenhieb gegen die Union konnte sich auch Hubertus Heil selbst nicht verkneifen. Zum Beispiel, als er auf die Abwesenheit des CDU-Partei- und Fraktionschefs in der Debatte hinwies.
Ich habe die Verlautbarung Ihres Fraktionsvorsitzenden in den letzten Tagen dazu gelesen. Wo ist er übrigens heute? Gut, dass es keine Meldeversäumnisse mit Sanktionen für Fraktionsvorsitzende gibt, sonst müssten wir ja um 10% kürzen.
Ein Verweis darauf, dass Arbeitslose mit Sanktionen belegt werden, wenn sie im Jobcenter Termine nicht nachkommen. Friedrich Merz, kritisiert der SPD-Minister, habe nie über die Betroffenen selbst gesprochen in den letzten Wochen. Noch deutlich schärfere Töne schlägt der Grünen-Abgeordnete Andreas Odretsch an, der bei den C-Parteien eine mit brutaler Kälte geführte Kampagne gegen Menschen in der Grundsicherung ausgemacht haben will.
Wenn es nur noch darum geht, die Gesellschaft gegen arme Menschen aufzuwiegeln, hat das nichts mit einem christlichen Menschenbild zu tun.
Die Union hingegen lobt sich selbst dafür, die aus ihrer Sicht weitreichendsten Auswüchse des Bürgergelds verhindert zu haben. Also etwa mit der Abschaffung einer Schonfrist dafür gesorgt zu haben, dass Leistungsempfänger, die sich nicht an Vorgaben halten, vom ersten Tag an sanktioniert werden können.
Und deswegen haben wir als Union dafür gesorgt, dass es zu keinem Systemwechsel kommt, so wie er im Gesetzesentwurf ja ursprünglich auch beabsichtigt war. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kommt nicht.
Ein Satz des CSU-Politikers Stefan Stracke, der gerade die SPD an ihrer empfindlichsten Stelle trifft. War es doch ihr Herzensanliegen, das ungeliebte Hartz IV zu überwinden und zu verdeutlichen, dass das Bürgergeld mehr sei als ein verkapptes Hartz IV mit neuem Namen.
Mit diesem neuen Ansatz, mit dem Bürgergeld, setzen wir auf Weiterbildung und Qualifizierung. Wir sorgen dafür, dass Menschen einen Abschluss nachholen können, um dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die Linkspartei hingegen findet, das Bürgergeld sei eben doch nichts anderes als Hartz IV mit leichten Verbesserungen.
Doch das Vermittlungsverfahren hat das Gesetz nicht besser, sondern schlechter gemacht. Und das ist schade, meine Damen und Herren.
So die linken Politikerin Gesine Lötsch. Die AfD und ihre Sozialpolitikerin Ulrike Schielke-Ziesing lehnen das Bürgergeld ab.
Und ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die jeden Morgen aufstehen, um sich ihr Einkommen selbst zu erarbeiten.
Das Bürgergeld macht aber eben nur einen Teil des über 160 Milliarden Euro schweren Haushalts im Bereich Arbeit und Soziales aus. Der größte Batzen davon wird für die Rente aufgewendet. Hier sei eine Notoperation nötig, meint die FDP-Politikerin Claudia Raffelhüschen, die sich unter anderem ein flexibleres Renteneintrittsalter wünscht.
Denn selbstverständlich sollte ein Dachdecker nicht mit 60 Jahren noch weiterarbeiten. Andere Berufsgruppen könnten und wollten das aber durchaus.
Und bei der Gelegenheit den Bundesarbeitsminister zu einem Gespräch über die Rente einlud. Auch nach dem Bürgergeldkompromiss also wird Hubertus Heil gerade in Zeiten der Krise noch genügend Baustellen zu bearbeiten haben. Ob die Debatten dabei stets so entgiftet ablaufen, wie er sich das wünscht, ist fraglich.
Kai Küstner über das Bürgergeld und die Bundestagsdebatte über den Arbeits- und Sozialetat. Armut in Deutschland nimmt zu und das nicht erst seit der Corona-Pandemie oder den steigenden Energiepreisen. Auch vorher gab es mehr und mehr Haushalte oder Menschen, die nicht über die Runden kommen. Das zeigt der neue Armutsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, kurz WSI, der Hans-Böckler-Stiftung, der sich nicht Armutsbericht nennt, sondern Verteilungsbericht. Und das hat einen guten Grund. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Der Verteilungsbericht basiert überwiegend auf Daten zwischen 2010 und 2019, also vor Pandemie und Energiekrise. Und schon in diesem Zeitraum ist das Ergebnis ernüchternd.
2019 haben wir Höchststände. Das heißt, in keinem Jahr vor 2010 hatten wir eine höhere Armutsquote. Und das ist jetzt alles, wie gesagt, noch vor Krisenzeiten.
So die Soziologin und Studienautorin Dorothee Spannagel vom WSI. Als arm definieren die Forscher nach üblichem wissenschaftlichen Standard Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens beziehen. 2019 entsprach das einem monatlichen Einkommen von rund 1.200 Euro. Die Gruppe dieser Menschen ist in den Jahren bis 2019 auf knapp 17% angewachsen. Noch extremer allerdings ist eine Zunahme von sehr armen Menschen, die weniger als 50% des mittleren Einkommens verdienen. Sie hat sich um 40% auf rund 11% der Bevölkerung vergrößert. Ernüchternd sind den Analysen der Forscherinnen zufolge auch die konkreten Folgen von Armut. Schon vor Corona-Krise und Rekordinflation konnten es sich gut 14% der Menschen in diesem Land unter der Armutsgrenze nicht leisten, neue Kleidung zu kaufen. 5% fehlten da bereits die Mittel, um ihre Wohnung angemessen zu heizen. Demgegenüber ist die Lage von wohlhabenden und reichen Haushalten in der gleichen Zeitspanne stabil geblieben. Ungleichverteilung und Ungleichheit sind also gestiegen. Und im Zuge der Pandemie und der aktuellen Energiekrise dürfte sich dieser Trend verstärken.
Wenn wir jetzt wissen, dass die unteren Einkommensgruppen besonders stark durch die aktuellen Krisen betroffen sind, dann kann man davon ausgehen, dass sich beide Entwicklungen eher nochmal verschärfen im Zuge der Krisen. Und was wichtig ist, ist, dass es eben nicht nur ein Problem der Menschen ist, die unmittelbar davon betroffen sind, sondern dass diese Entwicklung ganz grundsätzlich das Potenzial hat, Gesellschaften zu destabilisieren,
sagt die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch. Denn bei armen und sehr armen Menschen treffen Forscher auf eine erhöhte Distanz gegenüber dem politischen System. Lediglich 68% der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, halten die Demokratie für die beste Staatsform. Das sind 14% weniger als in der Gesamtbevölkerung. Nicht einmal 60% armer Menschen sind der Meinung, die Demokratie in Deutschland funktioniere gut. Deswegen fordern die Wissenschaftlerinnen des WSI unter anderem mehr sozialen Wohnraum, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Qualifizierung und Bildung für Menschen mit niedrigem Einkommen, vor allem aber höhere Löhne für Geringverdienende und eine höhere Grundsicherung. In dieser Hinsicht gehen den Forscherinnen auch die gerade beschlossenen Sozialreformen und das Bürgergeld nicht weit genug. Auch Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband fordert eine Erhöhung der Regelsätze auf mindestens 725 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt.
Wir brauchen eine angemessene Regelsatzerhöhung und wir brauchen gezielte Hilfen für Menschen, die auch nicht in der Grundsicherung sind und sich wegen mangelnder Rücklagen und geringer Einkommen die steigenden Kosten nicht leisten können.
Denn auch nach Daten des Paritätischen Gesamtverbandes geht die soziale Schere in Zeiten von Pandemie und Inflation weiter auseinander in Deutschland und die Armut nimmt zu.
Mischa Erhardt über Armut in Deutschland aus Sicht der Hans-Böckler-Stiftung. Einmal hatten wir schon Debatte im Bundestag im Programm. Jetzt wollen wir noch einen zweiten Blick werfen, und zwar auf die Debatte über den Haushalt des Bundesgesundheitsministers, der im Zusammenhang mit der Corona-Lage vor zu früher Sorglosigkeit warnte und dabei die Tagung der Verkehrsministerinnen und Minister der Länder im Blick hatte, die in der nächsten Woche über ein koordiniertes Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr beraten wollen. Wobei koordiniertes Vorgehen ja schon mal ein gutes Vorhaben ist. Corona, es war bei der Debatte über den Gesundheitsetat weiterhin das beherrschende Thema, wie Uli Haug berichtet.
Das langjährige Dauerthema Corona wird langsam weniger wichtig. Das zeigt sich auch am Gesundheitshaushalt, der von über 64 Milliarden Euro in diesem Jahr auf rund 24,5 Milliarden Euro im kommenden Jahr zusammenschrumpft. Hauptgrund: die Corona-Ausgaben sinken deutlich. Der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein vergleicht die geplanten Ausgaben in diesem und im nächsten Jahr.
In diesem Jahr ist 47,3 Milliarden Euro geplant und jetzt für 2023 nach der Bereinigungssitzung 4,9 Milliarden Euro. Das sind Ausgaben für die Ausgleichszahlungen in den Krankenhäusern, für die Pflegeversicherung, für die Krankenversicherung, für die persönliche Schutzausrüstung, Masken, für Impfen, fürs Testen und für Medikamente.
Gesundheitsminister Lauterbach geht aktuell davon aus, dass sich die Pandemiesituation im kommenden Jahr entschärft. Der SPD-Minister, der in der Vergangenheit häufig warnte und mahnte, sprach von einer guten Nachricht.
Wir haben hier Hinweise auf eine Entschärfung der Situation. Das hängt damit zusammen, dass die Art und Weise, wie das Virus sich weiter verbreitet, in eine Sackgasse zu geraten scheint, in dem eben nur noch geringe Veränderungen möglich sind, für das Virus noch ansteckender zu werden.
Dennoch appellierte Gesundheitsminister Lauterbach, nicht die Geduld zu verlieren. Beispielsweise bei der Isolationspflicht, die einige Bundesländer abschaffen wollen.
Diejenigen, die zur Arbeit gehen, die beispielsweise Risikofaktoren haben, die verdienen einen sicheren Arbeitsplatz. Das müssen wir wahrnehmen. Die Isolationspflicht ist die Möglichkeit, die wir haben, um zu verhindern, dass der Einzelne nicht in Angst sich am Arbeitsplatz aufhalten muss.
Die Kritik an Lauterbachs Corona-Politik fiel unterschiedlich hart aus. Martin Sichert, AfD, kritisierte an einem Beispiel aus Jena die einrichtungsbezogene Impfpflicht und Strafen für ungeimpfte Pflegekräfte.
Allein in Jena bekommen diese Tage 654 ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen Bußgeldbescheide über jeweils 250 Euro Strafe.
Sicherts Behauptung im Deutschen Bundestag war allerdings nicht richtig, wie ein Abgeordneter der Linksfraktion feststellte.
Herr Kollege Sichert, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Stadt Jena sämtliche Bußgeldbescheide zurückgenommen wird und dass diese nicht versendet werden. Sie erzählen hier Unwahrheiten.
Stärker am Gesundheitshaushalt und den Fakten orientiert war die Kritik von Ex-Kanzleramtschef Helge Braun. Er fordert künftig flexiblere Verträge mit den Impfstoffherstellern.
Weil wenn wir in dieser Größenordnung im nächsten Jahr Impfstoffe kaufen, dann ist bereits jetzt absehbar, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit das allermeiste davon vernichten müssen. Und das ist nicht nur eine finanzpolitische Katastrophe, sondern das wäre auch unethisch.
Die Haushälter des Bundestags haben zudem freie Corona-Tests weiter eingeschränkt. Freitestung aus einer Isolierung soll nur noch bis zum 15. Januar übernommen werden. Auch das ist ein Zeichen, dass die Pandemiebekämpfung zurückgefahren wird.
Uli Haug fasste die Debatte im Bundestag über den Gesundheitshaushalt zusammen. Zugegeben, der Name klingt etwas sperrig und animiert nicht unbedingt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Aber der Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank ist wichtig, nicht nur für die Finanzmärkte, sondern auch für viele Verbraucher, die zum Beispiel Kredite aufgenommen haben oder noch Schulden machen wollen oder müssen. Denn die Autoren des Berichts schauen auf die Preisentwicklung, auf die Lage bei den Zinsen und wie gut die Banken aufgestellt sind und was das alles in der Summe für Folgen für unser Finanzsystem haben kann. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
Noch haben die deutschen Finanzinstitute trotz aller Widrigkeiten die starken Veränderungen der vergangenen Monate gut verkraftet. Aber Entwarnung will Claudia Buch, die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, nicht geben.
Wir sind sicherlich im Moment in einer Situation, die sich vor einem Jahr niemand vorstellen konnte. Aber jetzt bezogen auf das Finanzsystem sind keine krisenhaften Entwicklungen eingetreten und sagen zum Glück nicht eingetreten. Das heißt, es gibt deswegen auch aktuell keinen Anlass, die Puffer freizugeben.
Diese Kapitalpuffer schreibt die Bankenaufsicht den Finanzinstituten vor, damit sie auch in schwierigen Zeiten stabil bleiben. Die sind den Geldhäusern oft lästig. Bedeutet das doch auch, dass ihnen weniger Kapital für das Geschäft oder für die Ausschüttung von Dividenden zur Verfügung steht. Auch wenn steigende Zinsen eigentlich gut für das Geschäft der Banken sind, so bereiten sie ihnen kurzfristig doch Probleme. Denn höhere Zinsen drücken die Kurse für Wertpapiere, die die Banken noch in ihren Portfolien halten. Sie müssen also Abschreibungen vornehmen. Und die höheren Zinsen könnten eben auch den Kreditnehmern Probleme bereiten, vor allem in Zeiten hoher Inflation wie aktuell. Noch kämen die Unternehmen zwar klar, sagt Claudia Buch, in der Pandemie aber habe der Staat stark geholfen, die Zahl der Insolvenzen blieb deshalb niedrig.
Aber entsprechend gering waren eben auch die Kreditrisiken. Das heißt, die Zeitreihen, mit denen die Banken künftige Kreditrisiken abschätzen, könnten ein zu optimistisches Bild über die Zukunft zeichnen. Wenn wir hier also sehen, dass die Risikovorsorge sehr stark gesunken ist, sollte das noch keine Entwarnung geben für zukünftige Risiken.
Die Bundesbank wundert sich deshalb über die so geringe Risikovorsorge der Banken. So warnt auch Buchs für die Bankenaufsicht zuständiger Vorstandskollege Joachim Würmeling.
Die Kreditrisiken und auch Kreditausfälle werden ständiger Begleiter von 2023 sein. Und das ist halt auch der Grund, warum wir entsprechende Warnungen hier abgeben.
Doch nicht nur die konjunkturellen Aussichten seien unsicher, warnt die Bundesbank. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die geopolitischen Spannungen und nicht zuletzt die Klimakrise zwängen die Wirtschaft zu einem Strukturwandel.
Wir brauchen umso mehr für die Wirtschaft ein stabiles Finanzsystem, das eben diesen Strukturwandel begleiten kann und nicht selber Quell von Stress ist. Wir haben eine sehr hohe Unsicherheit. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und das heißt aber auch, dass alle unsere Risikomodelle irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Denn Risiken lassen sich bepreisen und mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Für Unsicherheiten gilt das nicht.
Deshalb sei es auch weiter dringend geboten, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu stärken.
Brigitte Scholte stellte den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank vor. Während sich die Lage auf den Finanzmärkten etwas verdüstert, hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft insgesamt gebessert. Das jedenfalls ist das Ergebnis des IFO-Instituts, das heute den neuen IFO-Index für November veröffentlichte. Ein vielbeachtetes Konjunkturbarometer, Ralf Schmidberger berichtet.
Die deutschen Unternehmen sind nicht mehr ganz so pessimistisch wie noch im Oktober. Zwar berichten viele der monatlich vom Münchner IFO-Institut befragten 9000 Firmen, dass im Moment die Geschäfte noch schlechter laufen als zuletzt. Doch für das kommende halbe Jahr sind die meisten zuversichtlicher. IFO-Präsident Clemens Fuest sieht dafür mehrere Gründe.
Zum einen ist die Erleichterung doch sichtbar, dass die Gastanks gefüllt sind und dass die Wahrscheinlichkeit einer Gasnotlage doch abgenommen hat. Dann sehen wir, dass die Konsumenten ihre Nachfrage doch weniger reduzieren, als bis vor kurzem noch erwartet wurde.
Denn nun sei einigermaßen klar, wie die Bundesregierung der Bevölkerung und auch den Betrieben wegen der gestiegenen Preise unter die Arme greifen wird, so Fuest. Darüber hinaus melden etwas weniger Unternehmen, dass sie unter Lieferengpässen leiden. Und auch der Preisdruck hat demnach etwas nachgelassen. Alles in allem sieht das IFO-Institut ein gutes Zeichen in dem gestiegenen Geschäftsklimaindex. Die Wirtschaftsforscher meinen, die Rezession dürfte weniger schlimm ausfallen, als viele bislang erwartet haben.
Ralf Schmidberger über den neuen IFO-Konjunkturindex. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich also gebessert. Wie kommt diese Nachricht bei den Anlegern an der Börse an? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zum Blick auf den heutigen Handelstag. Wie also, Herr Ibrahim, reagieren die Anleger?
Naja, positiv, hat allerdings natürlich auch mit den FED-Protokollen von gestern Abend zu tun. Die FED tritt möglicherweise ein bisschen auf die Bremse bei ihren Zinsanhebungen. Das hat hier gefallen. Der DAX jetzt aktuell bei 14.539 Punkten, also 112 Punkte oder 0,8% mehr als gestern. Man ist hier allerdings so ein bisschen auf sich selbst gestellt in Frankfurt, denn die Wall Street hat zu Thanksgiving in den USA, da ist Truthahnzeit, da wird nicht gehandelt.
So ist es. Die erwähnte Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED, hat dieser Einblick zu nennenswerten Bewegungen auf dem Devisenmarkt geführt?
Ja, es hat den Euro gestärkt. Referenzkurs jetzt bei 1,04,13 $. Das liegt eben daran, dass der Dollar zuletzt ja durch die FED an Zinsanhebungen gestärkt wurde. Jetzt das Gegenbeispiel hilft uns bei der Bekämpfung der Inflation.
Heute waren ja einige Notenbanken aktiv. Bei welchen Beschlüssen gab es Auffälligkeiten?
Naja, Schweden mit einem Zinssatz von jetzt 2,5%, da ist ebenfalls hohe Inflation angesagt und da geht die schwedische Nationalbank gegen vor. Die türkische beschreitet ja in der Regel einen anderen Weg. Auch heute wieder der Zinssatz einstellig, jetzt nur noch bei 9%, vorher 10,5. Das ist so deren Überlegung, dass man mit niedrigeren Zinsen die hohe Inflation bekämpfen könnte. Kann nicht jeder Volkswirt nachvollziehen, eigentlich gar keiner, aber sie tun es. Die türkische Lira ist dann dadurch auch auf ein Rekordtief gedrückt worden.
Wenn Aktien gefragt sind, bleiben Staatsanleihen ja oft liegen. Auch Gold ist dann weniger gefragt. Ist das heute auch so?
Bei den Staatsanleihen definitiv die Umlaufrendite auf 1,84% in Deutschland gesunken. Der Goldpreis ist allerdings nochmal gestiegen. Das sehen wir neuerdings ja häufiger auf 1.757 Dollar je Feinunze.
Wir sind ja mit Energiefragen in die Sendung gestartet. Was tut sich aktuell bei den Energiepreisen? Setzt sich die Talfahrt beim Öl beispielsweise fort?
Eine Talfahrt würde ich nicht sagen. Die wird so ein bisschen ausgebremst durch diese Diskussion über den Preisdeckel für russisches Öl. Es würde ja eine Verknappung bedeuten. Aber Brent in der Tat heute nochmal gesunken auf 84,70 Dollar je Barrel.
Geld und Sport ist heute verstärkt ein Thema unter den Anlegern, hat aber nichts mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun, sondern was bewegt da wen?
Manchester United bewegt hier die Börsenwelt. Apple will nach einem Bericht für 5,8 Milliarden Pfund den Verein kaufen. Erste Gespräche sollen begonnen worden sein oder kurz bevorstehen. Man kann die Anteilsscheine übrigens in Frankfurt direkt noch kaufen. Bei 13,1% jetzt das Plus.
Und gefragt sind ja heute auch Immobilienkonzerne. Das hat sicherlich mit den Zinsdiskussionen zu tun.
Ja, definitiv. Die Immobilienkonzerne in Deutschland alle durchweg im Plus. Vonovia mit 5,7, LEG Immobilien 6,4% im MDAX notiert. Also das gefällt natürlich, hohe Zinsen beschäftigen diese Konzerne natürlich sehr.
Samir Ibrahim über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Und mit diesem Blick an der Börse geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Günter Herzke verabschiedet sich.